Hallo und herzlich willkommen bei Geistreich am Samstag. Ich habe heute noch einmal Betty Heller zu Gast. Wer in der vergangenen Woche eingeschaltet hat, der weiß, es geht ums Thema Anhaftungen und Besetzungen. Und Betty Heller ist als Therapeutin im Bereich Hypnose und Autorin sehr erfahren auf diesem Gebiet. Und in dieser Woche möchte ich mit ihr noch so ein bisschen tiefer auf ihre Prozesse eingehen, auf ihre tägliche Arbeit mit ihren Klienten. Bin sehr gespannt. Hallo, liebe Betty. Ich freue mich, dass wir nochmal Zeit finden, hier gemeinsam über das große Thema von Anhaftungen und Besetzungen zu reden. Wir haben in der vergangenen Episode schon so ein bisschen deinen Werdegang angeschnitten und auch schon die ersten Klärungsversuche gemacht, sage ich mal, was Anhaftungen und Besetzungen angeht. Und du hast uns sehr schön erzählt, dass es eben nicht immer negativ sein muss, dass Anhaftungen oder Besetzungen auch durchaus etwas Positives sein können. Und
genau.
Sind dann in deinen Werdegang übergegangen und du bist, ja, wie ist deine Berufsbezeichnung? Bist du Hypnotherapeutin? Würdest du dich so nennen oder was wäre der adäquate Ausdruck dafür?
Also in Deutschland ist das so, Hypnosetherapeutin oder Hypnotherapeutin darfst du dir erst angedeihen lassen, wenn du einer gewissen Berufsgenossenschaft beigetreten bist, ich sag's jetzt mal ganz vorsichtig, und ein paar Zertifikate hast und dementsprechend auch eine Mitgliedschaft bezahlst, dann darfst du das. Also das ist hier alles sehr streng reguliert, obwohl Hypnose eigentlich in dem Sinne, also ich sag mal, kein Beruf ist. Das ist ein Tool, es ist ein Werkzeug. Aber Hypnosetherapeutin, also das Wort Therapeutin, das dürfte ich nicht sagen, weil ich eben nicht die psychologische Ausbildung dafür habe. Deswegen würde man mich bezeichnen als Hypnosepraktizierende.
Ja, sehr schön. Und deine Nische, dein Feld, was sich für dich geöffnet hat, ist nun explizit die Arbeit mit Menschen, die ja Anhaftungen mitbringen, die und du unterstützt diesen Menschen dabei, diese Anhaftung wieder loszuwerden, zu verstehen, zu lösen, zu heilen letztendlich auch. Sich und ihre Seele zu heilen, von der sie ein Teil sind.
Genau. Bei meinen Sitzungen haben immer beide was davon. Mir geht es, also ich gehe nie in eine Sitzung und denke, ich möchte jetzt nur dem Klienten helfen, sondern ich habe immer schon im Hinterkopf, dass ich beiden helfen möchte. Also auch der Anhaftung möchte ich helfen. Ich gehe also nicht da dran und sage, weg, hau ab, ne? So wie das manche tun und noch nicht mal mit denen kommunizieren, was eine Frechheit ist, weil wir wissen, dass alles Bewusstsein hat und ich kann nicht hergehen und sagen, weiche, geh und ich sag mal jetzt ganz böse, verpiss dich, sondern wir müssen erstmal erfahren, warum bist du da, was ist deine Geschichte und wie kann ich dir helfen, und dann hören die auch zu. Wenn man aggressiv da dran geht, wie das so manche tun, dann sagen die sich, ja, erzähl du mal, ne? Ich bleibe.
Ja. Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen und das ist auch eine der Fragen auf meiner Liste. Du hilfst nicht nur den Klienten, die zu dir kommen, sondern du hilfst auch dieser Persönlichkeit oder diesem Seelenaspekt, der sich angehaftet hat. Und da kann man wieder eine Brücke auch zu Monroe ziehen, der, ja, er hat es damals Soul Retrieval genannt, glaube ich, eine Art Seelenrückführung, wo es aber nicht darum ging, jetzt spezifisch Anhaftungen zu beobachten, sondern generell Entitäten, die in einer der Zwischenebenen, ich sag mal, überspitzt festsitzen, ist ja nicht immer ein Festsitzen, es kann auch freiwillig sein oder können sich auch sehr wohlfühlen dort, wenn sie in ihrem Resonanzgebiet gelandet sind, aber diesen Aspekten eben auch weiter zu helfen. Und dabei ist eben auch schon deutlich geworden, dass man es oftmals oder manchmal sehr deutlich mit einem eigenen Seelenaspekt zu tun hat, dass man da nicht nur wahllos unterwegs ist, sondern dass da eigene Seelenaspekte gefunden werden, die dann weiter begleitet werden in, du hast vorhin so einen schönen Ausdruck genannt, was Robert Monroe den Park nennt, die Hauptzentrale, genau. Die Hauptzentrale hattest du in der ersten Episode genannt.
Ja, richtig, genau.
Zurück in die Hauptzentrale. Ja, jetzt aber zurück zu den Anhaftungen. Du hast vorhin oder in der ersten Episode davon gesprochen, dass du ja selber auch astral reist und deine eigenen Anhaftungen dort auch kennengelernt hast. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht meine nicht, eigenen.
Nicht deine eigenen, okay.
Nein, ich habe einfach nur, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe gesehen, in was für einem, jetzt haben wir wieder das Wort Umfeld, sie sich bewegen. Also ich habe auch Erfahrung gemacht in den, sag ich mal, niederen Ebenen der Astralebene, wo es eigentlich immer nur düster und dunkel und ich habe das immer klebrig genannt. Also es für mich fühlte sich das richtig klebrig an. Aber mir war klar, dass es da unten eine Hierarchie gibt, so wie bei uns auf der Erde auch. Also dass es da unten auch Gruppierungen gibt, die schwächeren Mitgliedern aufoptizieren, was sie tun sollen, damit sie da ihr Umfeld verbessern können. Und da kann es zum Beispiel um ein Bett gehen oder so. Also wenn du das und das machst, geh mal zu dem und den, also ich sag jetzt wieder mal eine Klientin von mir, hatte ich nämlich, geh mal dahin und sieh mal zu, dass die in ihrer Energie nicht zu groß wird. Und wenn du das machst, dann kriegst du hier bei uns ein Bett. Weil die haben nicht alle Betten, die schlafen da auch auf der Straße. Also es ist schon wirklich eine sehr traurige und sehr, wie soll ich sagen, ja auch aggressive Ebene da unten. Und jeder versucht da seinen Zustand zu verbessern und natürlich besonders durch Unterdrückung oder indem man sich einfach Leute oder Seelen holt. Ach, Seelen, also Persönlichkeiten da unten, die auch schon in ihrem Leben als Mensch schwach waren, sagen wir mal so, die dann traktieren und sagen, du arbeitest jetzt für mich und wenn du das und das machst, dann geht es dir hier besser. Das ist Hammer. Also, und das habe ich eben auch beobachtet. Ich konnte nur nie lange da bleiben, weil diese Frequenz wirklich, wie gesagt, ich nenne die klebrig. Ich habe dann irgendwann ein ungutes Gefühl gekriegt und dachte nicht, dass du hier pappen bleibst, wie so eine Fliege an so einem Klebestreifen und bin dann wieder da weggegangen. Aber ich weiß, wie trostlos, traurig und auch aggressiv und manipulativ das da ist. Ja, und dass dann eben die Besetzung, wenn ich die bei meinen Klienten finde, die brauchen dann wirklich Verständnis und nicht noch oben drauf hauen. Und wenn die Verständnis bekommen und man sie aufklärt und ihnen die Möglichkeit gibt, doch selber mal auszuprobieren, diesen Ort wieder zu verlassen, dann tun die das. Manchmal muss ich natürlich ein bisschen länger mit denen reden, dann sind sie auch bockig. Oder sie sind auch manchmal aggressiv und sagen, lass mich, geh weg, hau ab, ne, ich will hier bleiben und so. Aber das wollen die natürlich nicht, ne? Das wollen die nicht. Ja, und da muss man dann halt Einfühlungsvermögen haben, mit denen zu kommunizieren. Und da ich 3 Söhne großgezogen habe, kann ich also mit jedem bockigen Kind oder Erwachsenen umgehen mittlerweile. Ja, die Entitäten sind auch manchmal wie Kinder oder man hat sogar Kinder oder man hat auch schon mal Naturdevas, also Kobolde, habe ich schon gefunden, Gnome, die bei einem Menschen im Energiefeld waren, die auch von den unteren Ebenen gekommen sind, weil gerade die haben ein sehr kindliches Bewusstsein, die kannst du ganz schnell einwickeln in einen Job. Ne, denen wird dann gesagt, mach das und das und das und dann bekommst du Energie von uns. Oder wenn du das und das nicht machst, dann löschen wir dich aus. Und da haben die natürlich dann großen Respekt vor und machen, was sie machen sollen. Aber die sind in ihrem Bewusstsein so, eigentlich so, ja, die sind richtig nett. Also wenn man die dann erstmal aufklärt und sagt, nö, das musst du gar nicht machen und was machst du da überhaupt, ne? Dann merkt man, dass die sich öffnen und dann ist das, als wenn man mit einem Kind spricht. Also sehr sympathisch und denen helfe ich besonders gerne.
Woher weiß ich, dass ich eine Anhaftung habe? Wie würde sich das bemerkbar machen? Wie kommen die Leute zu dir? Oder ja.
Also erstmal wissen das ganz viele intuitiv. Die wissen das einfach. Dann kommen viele, die austherapiert sind zu mir, wo also die Schulmedizin oder Schulpsychologie nicht mehr weiterkommt. Und natürlich die Menschen, die sich sowieso für so etwas geöffnet haben und dann per Zufall meinen YouTube-Kanal entdecken oder sonst bei Welt im Wandel ein Interview oder so. Und dann in ihnen spürt etwas, da musst du hingehen, da muss ich hingehen. Und manchmal kommen die sogar unter Leid. Das heißt, die haben einen Termin bei mir gebucht und schon ein paar Tage vorher bekommen die schon richtig Probleme, weil die Anhaftung in ihnen Angst bekommt. Also die wissen schon von dem Moment an, wo ein Klient mit mir telefoniert oder einen Termin gemacht hat, wissen die genau, was ich hier tue. Also die sind nicht dumm. Und dann versuchen die, den Klienten abzuhalten, zu kommen. Das heißt, demjenigen wird schlecht. Oder ich hatte mal eine Frau, die sagt, Betty, ich kann es gar nicht glauben, dass ich angekommen bin. Ich bin in zwei falschen Zügen eingestiegen. Also das muss man erstmal, ne, die gewohnt ist, Zug zu fahren, aber die war so in der Verwirrung, dass sie zweimal wieder aussteigen musste, weil sie einen falschen Zug genommen hat. Oder eben, wie gesagt, körperliche Befindlichkeiten, schlecht, Kopfschmerzen oder eine Stimme sagt, ach, brauche ich gar nicht mehr. Ach komm, ich spare mir das Geld. Ach, mir geht's doch gut. Und so, ja, aber die meisten kommen dann natürlich trotzdem und dann finde ich auch eine Anhaftung. Und dann bestätigt mir die Anhaftung auch, dass sie dahinter steckte. Ne, das ist also dann in der, das geht immer um Angst.
Ja. Wie darf ich mir die Suche oder den Prozess vorstellen, wenn du an die Arbeit gehst mit jemandem? Kannst du da so ein bisschen was zum Ablauf erzählen?
Also ich mache eine Induktion, das heißt, ich schaue erstmal, dass der Klient sich in den Gehirnwellen sozusagen ein bisschen nach unten begibt, also von Beta über Alpha in den Theta-Zustand, den wir auch haben, bevor wir einschlafen, wenn wir meditieren oder wenn wir luzide träumen oder auch eben einfach aufwachen, wenn wir also merken, wir kriegen mit, da draußen singt schon ein Vögelchen oder der Partner hat schon die Klospülung bedient. Diesen Zustand, aber wir sind halt noch viel zu müde, um aufzustehen. Das ist typisch für Theta. Und diesen Theta-Zustand versuchen wir durch die Induktion zu erreichen. Dann unterstütze ich noch mit, kann ich sogar mal zeigen, ich glaube, das müsste man sehen, ja, mit sehr vielen Klangschalen, wie du siehst.
Für diejenigen, die das Video nicht sehen und in der Audioversion im Podcast sind, die Betty zeigt uns gerade eine ganze Sammlung von riesigen Klangschalen, die sie in ihrer Praxis hat.
Ja, genau. Also genau. Ich habe hier, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht mehr zählen. Ganz viele Klangschalen. Also Klang ist sehr wichtig und da ich ja auch Sängerin bin, weiß ich um die Heilkraft der Musik und der Klänge. Und es wird mir auch immer wieder bestätigt von vielen, vielen, dass die sagen, Mensch, das war so toll und ich hatte so Bedenken, dass ich das nicht schaffe, runterzufahren. Die sind ja dann auch aufgeregt, was normal ist. Ne? Hypnose, das böse Wort. Aber ich spreche ja vorher 2 Stunden mit denen. Also meine Anamnese dauert 2 Stunden, wo ich also den Menschen erstmal kennenlernen möchte und er mich vor allen Dingen. Und in der Regel ist das so, dass sie sich dann auch wirklich da gerne hinlegen und sagen, okay, jetzt bin ich auch wirklich gespannt und ich freue mich drauf. Ah, ich bin aber doch ein bisschen aufgeregt. Ja, alles klar. Dann kommt die Induktion, die dauert so 20 Minuten. Das ist wie eine geführte Meditation. Und dann kommt der Moment, wo ich anfange, viele Fragen zu stellen. Das ist dann sozusagen der Moment, wo ich auch auf den Video-Record-Knopf drücke, weil ich jede Sitzung aufnehme, immer und dem Klienten mitgebe. Das ist sehr wichtig, dass die sehen, was da passiert. Und dann fange ich an zu fragen, was nimmst du wahr, wie geht es dir, was kannst du erkennen oder was fühlst du? Also der Körper hat ein großes Mitspracherecht. Ich habe über körperliche Befindlichkeiten während dieser Sitzung die allermeisten Anhaftungen entdeckt. Die fangen dann nämlich an zu rumoren, je nachdem, wo sie sich befinden, in welchem Energiefeld. Viele sind natürlich im Bauch, im Brustbereich, im Halsbereich, im Kopfbereich. Und dann bekommt der Klient auf einmal ein ungutes Gefühl in diesem Bereich. Und dann hole ich diese Energie nach vorne. Ich hole sie ganz weit nach vorne ins Bewusstsein des Klienten, zähle bis 3, 1, 2, 3 und spreche dann direkt diese Entität an. Und das funktioniert wunderbar. Für manche ist das eine kleine Umstellung, weil der Klient ist ja jetzt nicht weggetreten. Also diese Art von Hypnose mache ich hier nicht. Es ist keine Tieftrance. In den seltensten Fällen, sage ich mal, ist es eine Tieftrance. Aber normalerweise bekommt man das mit, aber man ist halt so ein bisschen wie hinter einer Glasscheibe. Man kriegt mit, die Betty unterhält sich da mit jemandem. Und ich benutze den Klienten als telepathischen Kanal. Und wir sind alle hochtelepathisch. Und wenn wir uns runterfahren, wenn wir den Alltagslärm mal ausstellen, kennst du ja auch, dann kommen wir eben in diesen telepathischen Kanal recht klar rein. Da kommt zwar mal das Ego, der Verstand will mal noch ein bisschen mitmischen, aber den kriegen wir ganz gut wieder auf die Seite. Und dann wird das quasi immer klarer, das Bild. Und dann hat der Klient sich nach einer kleinen Anpassungsphase daran gewöhnt, dass diese Entität durch ihn spricht. Ich sage sogar, benutzt ruhig die Stimmbänder, das ist okay. Ne? Und dann ist auf einmal die Akzeptanz da und dann funktioniert das wunderbar. Dann sprechen die Anhaftung durch den Klienten. Und das ist nicht spooky. Also für die Leute ist das nicht spooky. Ist auch nicht, weil wir sind multidimensionale Wesen. Und wir sind nun mal alle telepathisch, ob wir es jetzt wissen oder nicht. Und dann kommt die Kommunikation und das geht durch gewisse Fragen von mir, geht das wirklich recht schnell. Und dann kommen
Hast
wir
du
auch
da ein bestimmtes Protokoll, was du nutzt, oder ist es eher intuitiv, wie du vorgehst?
Nein. Also ich habe schon ein Protokoll, ein Grundkonstrukt, aber oft ist das so, dass dieses Konstrukt nicht auf alles immer gleich anwendbar ist, weil man es mit so vielen Entitäten zu tun hat. Und da kommt eben dieses Open-Minded ins Spiel, dass ich sage, wer das lernen will, ich bilde ja auch aus, dann sage ich immer, du musst verdammt offen sein da oben. Du musst wirklich, darfst keine Begrenzungen haben, so nach dem Motto, ach, Zwerge gibt's doch nicht und Gnome ist doch nur ein Mythos und so. Sowas meine ich. Und die sind natürlich dann auch ganz anders anzusprechen. Aber das lernt man, das lernt man. Also die da oben, die bringen dir immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Ich habe also an meinen Klienten in den 7 Jahren, die ich das jetzt mache, wahnsinnig viel gelernt. Also ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und so, ja, so haben wir das quasi zusammen. Also ich als die Ausführende und die Klienten als die Versuchskaninchen sozusagen, sind wir an diese wunderbare Botschaft gekommen, dass diese Besetzung nicht immer alle gleich böse und schlecht sind. Ne? Ja, also so kommuniziere ich mit denen durch den Klienten und der bekommt es mit. Also es ist in den seltensten Fällen mal ein Somnambulist, so wird das in der Schulpsychologie genannt. Das sind also die so tief in die Trance fallen und das Ich-Bewusstsein komplett weg ist. Das kommt dann nach der Sitzung wieder zurück, aber die kommen zurück und sagen, ich erinnere mich, war was? Keine Ahnung. Das sind aber nur Menschen, die diese Gabe haben oder die schon sehr, sehr lange meditieren, wo also der Verstand dann sagt, ach so, das ja, dann gehe ich mal hier aus dem Weg, kenne ich ja schon. Oder eben, sie sind medial. Hatte ich also. Ich hatte hier schon Leute, die wussten das gar nicht. Die sind hier auf meine Couch gegangen und hinterher waren die völlig baff, weil die gesagt haben, ja, das wusste ich gar nicht, dass ich so eine Gabe habe, dass ich ein Medium sein kann. Ne? Die sind ja dann ein reines Telefon quasi, weil die selber kriegen nichts mehr mit. Ne? Aber das ist selten. Das sind nur so 10-15% der gesamten Menschheit, die diese Gabe haben überhaupt. Ne? Also jede Hypnose wird dann doch mit einem gewissen Bewusstsein des Klienten mitgefilmt, ne, sag ich mal. Und die kriegen auch mit, wenn mein Hund mal im Traum rumwufft oder so, ne, oder wenn da draußen ein Hahn kräht. Das kriegen die schon mit, aber es stört die nicht, ne?
Hast du schon Fälle gehabt, wo du an deine eigenen Grenzen gestoßen bist, sage ich jetzt mal? Ja. Weil du hast eben von spooky geredet, aber es muss ja nicht mal unbedingt spooky sein, es kann ja vielleicht auch emotional sein oder irgendetwas, was dich aus dem Ruder wirft, sozusagen.
Ja, hatte ich. Ich hatte natürlich auch meine Sitzungen, die sehr bereichernd für mich waren. Aber in dem Moment, wo sie waren, habe ich natürlich auch schon mal bin ich schon mal innerlich 3 Schritte zurück und dachte, ach du Scheiße, was ist jetzt los? Das ist normal. Das wird auch jeder, der in diesem Feld arbeitet, bestätigen können. Man kann nicht immer wissen. Und vor allen Dingen ist auch der Mensch selber als die Entität, die er ist, das ist ein wahres Wunderwerk. Und ich habe natürlich auch Sitzungen, wo geschrien wird plötzlich, wo ich bedroht werde, wo die Menschen, also die Klienten, die da liegen, auch nochmal in nicht so angenehme Situationen hineinbefördert werden, weil sie gerade nochmal den Tod miterleben der Anhaftung oder ihrer eigenen. Ich habe auch Klienten ohne Anhaftung übrigens, also dann ist es eben eine QHHT, dann ist es eine reine Regressionshypnose. Aber ich hatte auch schon meine Meistersitzung, nenne ich sie immer, wo ich, der Volksmund würde sagen, wirklich eine dämonische Entität vor mir auf dem Teller hatte. Und das war gewöhnungsbedürftig. Also der Klient hat mich 2 Stunden wirklich mit weißen Augen angeschaut. Und der war auch sehr wehrig. Also der ist auch körperlich geworden. Er hat mich zwar nicht angegriffen, das können die nicht. Das habe ich dann daraus gelernt. Gott sei Dank, dass also eine Entität zwar in einer gewissen Art und Weise kontrollieren und manipulieren kann, aber sie kann nicht deinen Körper steuern. Also höchstens mal für 2 Sekunden und dann bricht das ganze Konzept wieder zusammen. Also die energetische Aufrichtung, die bricht sofort wieder zusammen. Also das ist für die sowas von anstrengend. Aber in dem Fall bei meinem Klienten waren da schon wirklich Momente der Angst dabei, gebe ich zu. Aber ich habe sie überwunden und ich beiß mich auch gerne mal fest. Also ich habe gesagt, okay, das ist jetzt so und das ist sehr, sehr erschreckend, aber ich will da jetzt, nee, also der kommt mir hier jetzt nicht davon. Und letzten Endes, das war dann unfasslich schön, ist diese hochaggressive dämonische Entität auf meinen beiden Beinen zusammengebrochen. Also ich hatte den Kopf des Klienten hinterher auf meinen Bein legen und habe den dann immer gestreichelt, den Kopf. Und konnte diesem, das war eine menschliche Entität, es war auch eine Inkarnationspersönlichkeit des Klienten selber, der konnte ich dann helfen, endlich in ihr wahres Zuhause zurückzukehren. Und wow, also das war dann wirklich eine Belohnung. Nach diesen 2 Stunden wirklich Anspannung auch von meiner Seite aus. Und dem Klienten hat es natürlich auch immens geholfen. Und das war dann eine Bestätigung für mich, so, du bist auf dem richtigen Weg und hört auf, diese Besetzung als etwas anzusehen, was man wegjagen muss. Ja, die sind anstrengend und die können einem Menschen auch das Leben wahrlich schwer machen. Möchte ich damit jetzt gar nicht schönreden, aber ich spreche jetzt eigentlich eher von den, ich sag mal so, meinen Mitkollegen und Kolleginnen, die dann sagen, ja, wir schicken die dann weg und machen das meistens dann sehr lapidar. Manche sagen dann, ja, ich habe eine Lichtsäule eröffnet und habe die da reingeschickt oder ich habe Erzengel Michael geholt und gesagt, der soll die mitnehmen. Was ist das? Wir haben doch alle einen Willen, der wird doch gewahrt. Na, da kommt kein Erzengel Michael und holt die einfach ab. Der sagt nicht, ach Mensch, ihr Arm, ihr habt euch hier verwirrt. Komm, ich hole euch mal weg. Na, also der freie Wille, den merke ich in meinen Sitzungen auch, der wird sehr, sehr, sehr beachtet und gewahrt von der geistigen Welt. Und erst wenn die Besetzung willens ist, und es auch bestimmt, also auch mit der Stimme, ne? Da kommt das Wort bestimmen ja her. Ich will jetzt ins Licht und die Vergebung stattgefunden hat und die Kommunikation. Dann erst kann ja auch die Energie in diesem Wesen oder in dieser Seele kann ja erst wieder anfangen, mehr zu werden. Also wie eine Lampe, die dann angeht. Und er kann also sein eigenes inneres Licht, seine Verbindung zur göttlichen Quelle wieder fühlen plötzlich. Weg ist die eh nie. Also ich sag mal, Leben nehmen und Leben geben kann eh nur Gott. Ne, ja. Das ist ja die große Lüge in den unteren Astralebenen, dass die immer sagen, ja, wenn du das und das nicht tust, dann lösche ich dich aus. Ne? Und dann haben die Angst und tun dann die Dinge, die ja von den anderen erwartet werden, von der Hierarchie da. Und dann komme ich immer und sage, nö, Das stimmt gar nicht, ne? Oder halt dich vom Licht fern, dann brennst du und das ist nicht gut für dich. Und dann sage ich auch, nee, das stimmt nicht. Versuch's doch mal. Halte doch mal nur einen Zeh da rein und guck mal, ob es brennt. Und dann merken die auf einmal, nee, es brennt ja gar nicht. Ach, und dann sage ich, ja, du hast es aber auch sogar in dir. Also die Verbindung zwischen dir und der göttlichen Quelle, die ist da. Die kann auch kein Satan, kein Teufel, kein Belzebub kann die zerstören. Das ist unmöglich. Und dann, wenn ich die also immer mehr auffordere, das zu fühlen, mit Hilfe des Klienten zum Beispiel und seines Wohlwollens oder seiner Atmung, da hat man eben mehrere Möglichkeiten, dann werden die auf einmal leichter und leichter. Und dann erst findet die Erzengel Michael Energie die. Also dann kann die erstmal auf die zugreifen, weil wenn die ihr inneres Licht nicht zum Leuchten bringen, dann sind die da unten in den unteren Ebenen und da wird kein Erzengel Michael rumlaufen und sagen, komm, ich nehme dich mit, komm, du arme Sau, du auch, Quatsch. Ne? Also da muss schon ein bisschen was passieren, so einfach ist es nicht. So, und dann kommt der aber, oder für mich ist das eine Energieform, also eine ich sag mal, das Erzengel Michael ist für mich keine einzelne Energie.
Jetzt genau, so, eine Repräsentanz von Energien.
Und dann, genau, für mich ist das ein ganzes Kollektiv, sag ich mal so. Aber er zeigt sich, es zeigt sich natürlich den Besetzungen ihres Bewusstseinsstandes entsprechend. Das ist auch sehr interessant, wie die den so wahrnehmen oder sie oder es oder wie auch immer. Aber ich sag mal, grundsätzlich kann man die Erzengel Michael-Energie immer in solchen Fällen dann um Hilfe bitten und die ist auch da und die wirkt. Das habe ich dann auch bei dieser dämonischen Entität gemerkt. Da habe ich die Energie von Erzengel Michael ebenfalls zu Hilfe gerufen und dann ging es richtig ab. Und ich stand da und habe nur gestaunt, weil ich die Energie ja nicht sehe. Ich nehme sie auch nicht wahr. Die fragen mich immer, oh, bist du fühlig? Kannst du merken, wenn ich eine Besetzung habe? Nein, das ist nicht meine Gabe, das kann ich nicht. Und wenn ich Erzengel Michaels Energie mit in diese Sitzung hole, staune ich immer wieder, was da passiert, was ich ja nicht sehen kann. Aber ich sehe die Reaktion bei meinen Klienten beziehungsweise bei den Anhaftungen. Und das, ja, das fasziniert mich immer noch. Und das wird mich auch so lange faszinieren, bis ich selber mal diesen Körper verlasse, glaube ich.
Ja, spannend. Ja, hochspannend. Hast du das Gefühl, dass deine Fälle mit der Zeit schwieriger werden?
Ja, ich muss dazu sagen, es hat auch ein bisschen was mit den letzten Jahren zu tun. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss das jetzt hier als Wort nicht nennen, was da passiert ist. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe viel, viel mehr Notfälle gehabt. Notfälle heißt, Menschen rufen mich an und sagen, ich halte es nicht mehr aus, ich brauche ganz schnell Hilfe, sonst bringe ich mich um oder Sonstiges, die ich dann natürlich auch sofort, denen ich sofort eine Sitzung ermöglicht habe, weil durch dieses ganze Chaos da draußen, was da veranstaltet wurde und natürlich auch diese Angst, die da verbreitet wurde unter den Menschen, auch bei den Anhaftungen ganz viel gemacht hat. Also es ist so richtig hochgespült worden, sag ich mal. Und deswegen habe ich in den letzten 4 Jahren, aber natürlich besonders in den letzten 3 Jahren, ne, habe ich wirklich viel, viel mehr Notfälle gehabt als in den Jahren davor. Und natürlich verändern sich die Sitzungen auch, wenn man das anfängt zu machen, bekommt man natürlich nicht gleich so eine Hammersitzung am Anfang, sondern du lernst mit jedem Klienten mit, wie gesagt. Und ja, jetzt mittlerweile, also ja, ich bin schon sehr stolz auf mich, ohne den Mantel der Arroganz. Das meine ich jetzt nicht damit, sondern ich bin stolz, dass ich das alles so beharrlich und auch vor allen Dingen immer noch offen in meinem Geiste angenommen habe und ich weiß genau, das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich habe jetzt also sozusagen ein kleines Steckenpferd, dass ich mich besonders mit Klienten involviere, die ja Schizophrenie diagnostiziert haben oder Dissoziation oder Psychosen, weil ich da gemerkt habe, dass doch ein großer Teil, nicht alles, aber ein großer Teil mit Besetzung zu tun hat. Na, und deswegen kann da auch die Schulpsychologie keine Heilung garantieren. Na, die können ja nur eine Diagnose stellen und dir ein paar Pillen geben und das war's. Aber ich habe Menschen hier gehabt mit der Diagnose Schizophrenie oder Psychose, Dissoziation sowieso, die hinterher wieder ja, ein normales Leben begehen konnte. Vor allen Dingen auch Menschen mit Stimmen hören. Ne?
Ja. Ja, und das ist ja gar nicht so selten. Ich glaube, was wir mitbekommen an offiziellen Zahlen, das ist wahrscheinlich nur die Wasseroberfläche von dem Ozean an Phänomenen, die stattfinden. Aber viele Menschen sprechen halt auch aus Angst, dass sie für verrückt erklärt werden, nicht über ihre Symptome. Ich habe noch zwei Fragen, die mich brennend interessieren. Ich fange mit der ersten an. Was passiert nach so einer Sitzung mit einem Klienten? Was kann daraus sich entwickeln, wenn man sich von einer Anhaftung gelöst hat oder sich die Anhaftung gelöst hat?
Ja, berechtigte Frage. Also, es gibt, sage ich mal, drei Kategorien. Es gibt die Klienten, die sofort nach der Sitzung eine immense Erleichterung erfahren, in jeglicher Form, womit die auch immer hier hingekommen sind. Ich habe ja unterschiedliche Befindlichkeiten, die dann hier auf den Tisch kommen. Aber die merken sofort, da ist etwas weg. Die sind fast euphorisch, sag ich mal, fahren dann weg, geben mir dann oft noch mal nach ein paar Wochen eine Rückmeldung oder sogar einen Tag später noch. Und von denen höre ich dann auch nichts mehr. Dann gibt es aber auch Klienten, die zwar auch schon nach der Sitzung eine deutliche Veränderung in sich gespürt haben, weil das war ja auch so etwas wie eine energetische OP, darf man nicht vergessen. Also da spürt jeder mehr oder weniger was. Die gehen dann und dann haben die aber erstmal noch so ein paar Tage, ja, wie soll ich sagen, wie in der Homöopathie auch, so eine nicht Erstverschlimmerung, ich will ja hier keine Angst verbreiten, aber die kommen noch mal an alte Kacke dran, an altes Thema. Es kommt also noch mal etwas hoch, was auch, weil die Besetzung weg ist, jetzt eben sich noch mal zeigt. Ich sag ja nicht, die Besetzung ist nicht alles schuld. Und dann rufen die mich oft noch mal an. Ah, ich fühle mich nicht so gut und Betty, erklär mir das und was kann ich jetzt tun? Dann gehe ich noch mal in die Nachsorge. Es gibt auch schon mal Sitzungen, wo der Klient sogar noch mal kommen sollte oder muss, aus meiner Perspektive betrachtet und das dann auch tut. Und dann machen wir eine zweite Sitzung und dann ist gut. Also wir arbeiten noch mal nach. Und dann gibt es die Dritten, von denen höre und sehe ich gar nichts mehr. Also da kann ich leider nicht sagen, hat es denen jetzt geholfen oder nicht. Ne? Ich habe also von der einen bis zur anderen Amplitude habe ich alles dabei.
Ja, sehr interessant.
Es gibt auch Leute, die melden sich sogar erst nach 6 Monaten, weil sie erstmal in der Rückschau erkennen, was ihnen die Sitzung gebracht hat. Weil manche Prozesse, die sind sehr langsam. Also da ist es nicht so ein Hauruck, sondern da ist es eher so ein, es muss aus diesem, ich sag mal, Zellgewebe erstmal herauswachsen. Wenn so eine Anhaftung lange, lange Jahre bei dir war, ich habe viele, viele, die haben die seit der Kindheit. Und wenn die dann weg ist, dann bleibt sowas wie eine Rille in der Platte zurück. Und die infoenergetischen Abdrücke, so nenne ich die, die müssen dann erstmal sozusagen rausheilen, also auch aus dem physischen, aus dem mentalen und dem emotionalen Feld. Und das geht nicht gleich von jetzt auf gleich nur, weil die Besetzung jetzt weg ist. Ja, das muss, oder sagen wir mal, das braucht Zeit für Heilung. Das ist nun mal hier so, wenn wir auf der Erdebene in unserem physischen Körper sind. Das braucht eine gewisse Weile. Und nach 6 Monaten, jetzt nicht alle, aber hatte ich schon Klienten, die mich dann nochmal angeschrieben haben und mir eine wunderbare, schöne Rückmeldung gegeben haben, wie gut es denen jetzt geht und dass sie das und das bemerkt haben. Ach, und jetzt gehe ich mit dem und dem Problem ganz anders um und ich lasse mich jetzt auch nicht mehr manipulieren und so weiter und so weiter und so weiter. Also das, ja, das, da ist alles bei. Das ist ein bunter Blumenstrauß.
Ja, wunderbar. Heilung für alle Aspekte sozusagen.
Genau.
Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage für dich, weil uns so ein bisschen auch wieder die Uhr hier zu ticken beginnt. wie, um den Bogen zu den Astralreisen zu schließen, ja, weil das ist immer eine Frage, die auch an mich gerichtet wird. Wenn ich mich mit außerkörperlichen Erfahrungen, Astralreisen, OBE beschäftige, wie wahrscheinlich ist das, dass ich mit einer Anhaftung zurückkomme?
Gar nicht.
Aus so einer Erfahrung.
Gar nicht. Nein. Geht nicht. Geht's nicht und gibt's nicht. Also du wirst niemals mit einer Anhaftung zurückkommen, weil du in dieser Frequenz, du bist ja in einer ganz anderen energetischen Frequenz, wenn du astral bist, also dein Astralkörper trägt keine Besetzung. Das ist etwas leider wirklich was für den physischen Bereich. Oder hier sagen wir mal auf der Erde, der Erdbereich, der physische Bereich, der grobstoffliche Bereich. Da können die sich einklinken, aber wenn du astral bist, brauchst du niemals Angst haben. Witzig, das würdest du auch sofort sehen. Das würdest du sofort mitkriegen. Du hast ja einen ganz anderen Sinnesbereich, einen viel klareren. Und du kannst ja auch erkennen, was für Absichten so eine Entität hat. Ganz, ganz anders, als wenn du in einem physischen Körper bist. Also, nee. Mm-mm. Es gibt, wenn ich astral oder als ich astral war, sagen wir mal so, und da, ich sag mal, in den unteren, niederen Bereich, in diesen klebrigen Reihen bin, haben mich die Entitäten gar nicht wahrgenommen. Also ich meine, ich habe mich natürlich auch in einer gebührenden Distanz aufgehalten, aber die sind so runtergedimmt in ihrem Bewusstsein, die sind so in ihrem Schmerz und Leid oder in ihrer Wut oder was auch immer, dass die dich nicht wirklich wahrnehmen. Die haben gar keinen Fokus auf dieses Helle oder Freundliche. Und ja, wenn du, also ich habe das auch noch nie beim Klienten, ich hab mir noch nie einen Klienten gesagt, ja, der war astral und dann habe ich den gesehen und habe mich da dran gehängt und so bin ich jetzt mit in den Körper zurückgekommen. Das gab es noch nie und das kann ich mir auch von den energetischen Gesetzen einfach nicht vorstellen. Also ich, das wäre mir was ganz, ganz, ganz Neues. Was ich gerne täte, wäre, wenn ich mal so ganz astral bin, dann glaube ich, dass ich in diesen Bereichen arbeiten könnte, also anders arbeiten könnte, nur dann eben nicht mehr hier auf der physischen Erdebene, sondern ich glaube, dass ich hier so viel lerne und mich dünkt es manchmal, dass ich vielleicht sogar, wenn ich dann dieses Leben physisch beende, dass ich dann über die astrale Ebene so eine Art, ja, Sozialarbeiter sein könnte. Vielleicht ist das jetzt, damit ich auch die Menschen verstehe oder das menschliche Dasein, ne, weil die menschlichen Entitäten, die angehaftet sind, die haben ja immer das Problem mit der Emotionalität. Und wenn ich nicht selber Mensch bin und nicht selber durch die Emotionen gegangen bin, wenigstens in einem Leben, dann kann ich die natürlich auch nicht verstehen, wenn ich hinterher astral bin, ne? Also forever astral, so. Du weißt, wie ich das meine.
Ja, ja. Forever astral.
Forever astral.
Schöner Ausdruck.
Ja, sowieso. Ich bin ja auch ein Freund davon. Ich glaube wirklich, dass wir jedes Mal, wenn wir schlafen, den Körper verlassen. Also
bin ich auch von überzeugt.
Ja.
Liebe Betty, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für dieses interessante Gespräch. Und ich bin sicher, dass bei diesem Thema mein E-Mail-Box, meine Inbox voll sein wird mit Folgefragen. Und ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, vielleicht darf ich dich nochmal einladen, wenn die Fragen alle da sind.
Ja, sehr gerne.
Dass wir nochmal eine kurze Frage-Antwort-Runde machen oder auch eine längere, weil viele Sachen, die ich im Kopf habe, die andere haben ganz andere Fragen. Ne? Die haben vielleicht ganz andere Vorstellungen und Wünsche und dafür möchte ich gerne Raum geben, weil mir dieses Thema persönlich sehr, sehr am Herzen liegt aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich auch in der Vergangenheit sogenannte Retrievals oder Rückführungen oder Weiterführungen gemacht habe und das ist so, so wichtig in diesem Fall eben helfen wir nicht nur Klienten hier, ne, in deinem spezifischen Fall, sondern auch den Seelenanteilen, die bereits ihre Reise angetreten haben, aber das Ziel verfehlt haben sozusagen. Und da sind viele unserer eigenen Anteile dabei.
Richtig, genau. Deswegen, wir sind alle eins, ne? Ich sag mal so esoterisch schwanger sich das immer anhört. Aber auch da, ja, ich freue mich, wenn ich aufklären darf, wenn ich Ängste nehmen darf, dass wir grundsätzlich uns dafür öffnen, dass wir die mit einbeziehen und nicht draufhauen.
Dann freue ich mich auf eine weitere Folge mit dir und bin sehr gespannt auf die Fragen unserer Zuhörer.
Ja, ich auch.
Vielen Dank nochmal und liebe Grüße, Oliver, danke, nach Lippe.
Ja, mache ich. Und du nach Amerika.
Tschüss.
Tschüss.